Ja, herzlich willkommen zum dritten Tagesrecap unseres kleinen Hardline-Ausflugs. Und der Tag 3, nämlich der Samstag, fing recht arbeitsreich für uns an. Wir hatten nämlich die Ehre, so einiges an Interviews aufnehmen zu dürfen. Dort sind wir in ein anderes Hotel gefahren, was wunderschön gelegen auf der Regensburger Insel zwischen den beiden Donaufflussläufen.
Genau, das ist in der Mitte auf der Steinernen Brücke, das Sochrad-Inselhotel, hat man perfekten Domblick auf die Altstadt, genau, auf dieses typische Gesicht, dieses Weltkulturerbes Steinerne Brücke und Dom.
Benedikt hat noch kurz überlegt, ob er abspringt im wahrsten Sinne des Wortes, so links runter von der Brücke Richtung riesengroßen Flohtrödelmarkt, aber wir konnten ihn dann irgendwie gerade so festhalten, weil wir brauchten ja auch jemand, die Tasten zu bedienen für die Aufnahmegeräte. Dann, wir haben 3 wunderschöne Interviews gemacht mit den Machern von Framed, ging es los, die hatten alle schon ein paar Sessions hinter sich, aber ganz spektakulär, wollte ich sagen, professionell haben sie das dann trotzdem auch nochmal mit uns gemeistert. Im Anschluss hatten wir dann das dreiköpfige Regime-Monster im positiven Sinne von Summer of 84 und im Abschluss dann Produzent und Regisseur von Director Spotlight, Splintered, White Settlers und
Habit.
Wir haben dann leider ein bisschen Verzug reinbekommen, was aber gar nicht schlimm war, weil ansonsten hat das technisch alles wunderbar funktioniert und jeder Angstschweiß, der vorher vergossen wurde, war zum Glück unnötiger Natur. Jetzt sind wir selber sehr gespannt, was der Tobi uns dann daraus zaubert, und das werdet ihr so in den nächsten Wochen immer, was hast du gesagt, immer so schön Sonntag zur besten Tageswochen- und Sendezeit präsentiert bekommen. Nagelt uns aber bitte nicht fest drauf, wann. Und dann haben wir auch sofort einen Film verpasst, nämlich Living Among Us. Das müssen wir uns mal von anderer Stelle erzählen lassen, ob der was taugt, ob der rankommt an Fünf-Zimmer-Küche-Sarg, weil die Thematik war ja eine relativ ähnliche mit dieser Fake-Doku-Vampir-Horror-Geschichte. Sie sind alles normale Leute und wir haben sie nicht zu fürchten, und am Ende sind sie das doch gar nicht so richtig. Splintered war dann das Erste, was wir gesehen haben.
Ich wollte nur noch sagen, dass die Gäste wirklich, wie du gesagt hast, super drauf waren, professionell, auch wenn sie müde waren, und die Interviews auch richtig toll geworden sind. Also da ging es dann auch schon los mit dem Live-Unboxing von der Edition von Summer of 84. Also die haben da richtig toll mitgespielt, und da kommt dann in Zukunft dann noch einiges auf uns und auf euch zu. War echt schön. Ja, Splintered von Simeon Halligan, den wir halt dem davor interviewt hatten. Auch super sympathischer Kerl, wie gesagt, ganz fundiert, hat von seinem Festival auch ein bisschen erzählt, zu dem er dann gleich wieder fährt. Splintered, sein Debüt lief im Recut. Er hat gesagt, er hat 20 Minuten rausgeschnitten, um den straffer zu machen. Ich muss jetzt ehrlich sein, mir hat der Film nicht so Bombe gefallen. Er hat für mich nur bedingt funktioniert, war handwerklich durchaus solide für sein Debüt. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dadurch, dass er so viel straffen wollte, hat dann auch ein bisschen was gefehlt. Also er war schon schnell und zackig im Kino erzählt. Stimmung hat auch irgendwie gepasst, aber irgendwie hat man diese Lücken irgendwie gefühlt.
Also ich war auch nicht ganz so zufrieden. Ich hatte ja nur die 20 Minuten längere Fassung gesehen in Vorbereitung, wurde ja irgendwann mal ein bisschen ramschmäßig in einer deutschen Veröffentlichung rausgebracht, und das hat, glaube ich, nicht nur Positives bewirkt. Da ist so ein ganzer Handlungsstrang, eine ganze Thematik rausgenommen worden. Man merkt das halt immer noch, es ist aber halt viel zu subtiler, und vielleicht bin ich auch mittlerweile zu blöd, um seine Sachen nicht mehr so richtig zu erhaschen. Viele vom Publikum haben gemeint, nee, das war jetzt so viel besser, und er hat das auch so begründet. Aber man kann halt durchaus auch vielleicht zumindest beim ersten Mal gucken. Es ist halt die Frage, ob man dem Film dann noch eine zweite oder nochmalige Chance gibt, weil er jetzt halt nicht perfekt ist, dass man manches nicht mehr so mitbekommt. Was schon mal gut war, dass die englische, die normale Ton wesentlich besser ist als auch die deutsche Synchro, auch wenn sie sich da einigermaßen Mühe gegeben hatten für eine Produktion dieser Art. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wenn man dann die technischen Mittel hat, dass man einfach nach 10 Jahren knapp an so einen Film nochmal rangeht und da nochmal versucht, mehr draus zu machen, auch wenn jetzt die Puristen ja jetzt wieder sagen könnten, das gehört sich nicht, weil das war dein Kunstwerk damals, also mal da bitte nicht drüber, aber das kann ja dann der Künstler selber entscheiden, was er damit macht. Ein bisschen qualitativ und auch visuell hochwertiger wurde es dann mit Pimmt, und dann sind wir in Australien.
Also das Pimpt war für mich auch so ein Überraschungsknaller. Ein Film, über den ich jetzt auch im Voraus nichts gesehen, keinen Trailer, nichts gelesen habe. Also es war mal so eine gute Möglichkeit, in so einen Film richtig einzutauchen. Und der Film startet mit so sehr stilsicheren, will schon fast sagen, John Ford-Bildern, wie man es aus A Single Man kennt, sehr ästhetisch, wo ich dann schon so dachte, weil Flo, der Festival Director, ja auch gesagt hat, die Drehbuchautorin ist spontan noch mit da aus Australien. Natürlich alle applaudiert. Das ist ein Drehbuchfilm, die Charaktere entwickeln sich. Und dann dachte ich nach 20 Minuten, boah, das ist aber schon jetzt stark Style, wenn ich sagen, over Substance, aber schon sehr. Hat aber das bewirkt, dass ich auch wieder in diesen Film richtig reingezogen wurde. Und dann ist was passiert, dass man wieder einen Film gesehen hat, den man so nicht erwartet hätte, wo es schöne Wendungen gibt, der auch irgendwie nicht hetzig erzählt ist, der schön ruhig erzählt ist und wo die Schauspieler auch wirklich ganz groß auffahren. Also die machen wirklich viel aus den Rollen. Ganz kurz zum Umriss, also es geht um einen Mord. Man weiß erst nicht, ist die Hauptfigur, die weibliche, ist sie eine angeheuerte, will ich sagen, Eskortdame, so für den gehobenen Kreis. Und dann entspinnt sich so eine Art Rivalität zu einem jüngeren Partner, wo man erst das Gefühl hat, sie ist ihr sie ist ein Liebhaber, sie sind ein Paar. Und dann geht halt eine ganz morbide Mystery-Killer-Story auch los, wo es dann auch in zwei Szenen ganz schön zur Sache geht. So ganz unerwartet auch auf einmal wird's dann auf einmal blutrot und alle im Kino sagen, wuff, aber das passiert halt eben erst so nach 30, 40 Minuten, wo du eben nicht damit rechnest.
Also er hat keine Gewalt zum Selbstzweck im Gegensatz zu manch anderen Filmen, die schon beim Festival auch liefen.
Genau, und über die ganze Handlung wollen wir jetzt eigentlich nicht reden, weil er hat dann schon auch noch, ich sage so eine Art Auflösung und entwickelt sich wohin, aber da wird man euch den Film jetzt kaputt machen.
Die Louise Mentor hat den geschrieben und wie du ja schon sagtest, sie war da und deswegen werdet ihr auch bald in naher Zukunft dann auch ein kleines Interview mit ihr noch sehen bzw. hören. Five Fingers for Marseille. Das war ein Film, der von der Anlage her minimal ähnlich ist dem Tigers Are Not Afraid, weil es stehen primär erstmal eine Gruppe von Kindern, ich würde auch fast sagen Straßenkindern, so im Vordergrund, nur dass das Setting natürlich ein ganz anderes ist. Wir sind jetzt nicht in Mexiko, sondern wir befinden uns am Anfang in Südafrika. Und jetzt muss ich hart rechnen, der 80er Jahre, damit das zeitmäßig hinkommt, 70er.
Ja. 80er,
ja. Ich will mich nicht verzetteln. Und dort ist halt doch das Leben von Apartheid geprägt, von Unterschied von Arm und Reich, von Weiß und Schwarz. Und die haben sich den Repressalien der Polizei zur Wehr zu setzen. Und da passiert halt was Schlimmes. Und dann macht der Film einen Bruch und wir steigen im Hier und Jetzt wieder ein und erleben, wie diese Gruppe, nämlich diese Five Fingers, wie sie sich genannt haben, plus Anhang, dort dann wieder im Erwachsenenleben mit um die 40 wieder zusammenfinden unter nicht so guten Voraussetzungen. Und das Ganze ist aufbereitet wie ein Western, so ein Neo-Western in einem Gewand, wo man im Western bisher jetzt eher selten erlebt hat. Und
bevor wir zur Ästhetik kommen, weil die wirklich sehr wichtig und interessant für den Film ist, ich habe gerade versucht, weil der Film ja an zwei, drei Stellen, wie wir festgestellt haben, etwas holprig erzählt ist, was jetzt den Film jetzt nicht schlecht machen, Gottes Willen, und weil wir auch in dem Film sehr weit hinten saßen und die Untertitel sehr klein waren, wir also gerade ich auch nicht jeden Dialog verstanden habe. Aber wenn man den Film jetzt grob zusammenfassen müsste, fängt er an wie so eine Art S-Geschichte. Die Kinder sind wie in der Jugend, erleben da was, ganz kurz nur erzählt als Prolog, und trennen sich ja dann ein Leben lang und kommen dann, ein paar sind noch im selben Ort zusammen, aber so zwei, drei Parteien kommen dann erst wieder dazu und man erkennt sich später wieder im Erwachsenenleben, das wollte ich nur sagen. Also man hat eigentlich ein Leben lang nichts zu tun und trifft sich dann wieder, genau.
Genau, und wir haben es halt mit so einem klassischen Western zu tun, der ramscht auch durch alle möglichen Motive und Themen dadurch, ohne dass ich das jetzt so böse meine, wie es jetzt klang, weil er verarbeitet das eigentlich sehr gut, legt einen extrem dichten Score drunter, der halt auch in seinen besten Momenten mich auch so ein bisschen an das Sicario-Motiv da erinnert hat, hat im Abspann aber auch nochmal ein Hip-Hop-Lied drin, was ich oft sehr kritisch sehe mit älteren Filmen, aber zu der heutigen Zeit passt sehr. Also ich fand das auch irgendwie passend und stimmig und hat halt auch eine ziemlich gute Bildsprache. Da gibt's so eine traumatische, wollte ich schon sagen, so Gewittersequenz. Es gibt einen sehr charismatischen Bösewicht, schon allein durch die Stimme, durch die Erscheinung. Also der wird auch einer, denke ich mal, der bestbewertetsten Filme des Festivals auf jeden Fall werden. Es ist auch ganz spannend, mal wieder was anderes an Sprache zu hören. Das ist, glaube ich, dieses Zulu, was die da sprechen, gemixt mit Englisch, deswegen auch die Untertitel. Auf jeden Fall, glaube ich, auch der längste Film im Programm. Das muss man wirklich mal sagen. Das war mal einer, der 2 Stunden ging, während alle anderen fast maximal so 90. Aber es war jetzt auch jetzt nicht ganz große Längen. Also ein bisschen, hast du gemeint, Tobi, ne, war etwas, hätte man straffen können, aber auf jeden Fall auch frische Gesichter, die Kinderdarsteller, die Erwachsenen. Also es war schon eine spannende Geschichte, wo halt alles an Versatzstücken von glorreichen 7 bis Once Upon a Time in Mexico drin gewesen ist, an Referenzen zu Westernfilmen oder Samurai-Filmen, die ja im Prinzip das gleiche nur auf Ost.
Und das ist einer von den Filmen, wo man sagen muss, wenn man es vorher nicht so recherchiert hat, einer der schon bestprämiertesten Filme des Festivals. Der hat ja den südafrikanischen Oscar, wenn es den dort gibt, den Hauptfilmpreis gewonnen. Genau wie jetzt Dave May the Maze, den wir heute um 2 sehen werden, der auch schon bei vielen Festivals Preise abgeräumt hat. Also schon Film mit Renommee. Und ja, die Bildsprache haben wir ja jetzt besprochen. Also wirklich epische Bilder. Und auch wenn die Regisseure hier nicht zu Gast sein konnten, und jetzt kommen wir dann gleich zu unserem Monsterfilm Boar, was auch sehr sympathisch war, dass jeder Regisseur, also eigentlich jeder Regisseur, ein kurzes Video-Intro eingesprochen hat, so auch eben der Regisseur, der südafrikanische, zu Five Fingers from Marseille, was eben schön ist, so als internationales Festival, diesen Charakter.
Ich möchte nur noch kurz sagen zu Five Fingers of Marseille, dass die Optik wurde schon mit angesprochen, ist natürlich sehr Western gehalten, auch sehr klischeehaft Western, aber wirklich wunderbar komponierte Bilder teilweise drin, die auch aus der Ferne bestimmte Momente aufnehmen, die dann irgendwie 10 Sekunden auf einen wirken, die halt wirklich einfach da sind. Man guckt sich das Bild, was gerade eben angeboten wird, an und sagt, so wie das jetzt hier ist, könnte ich mir das auch mal für eine Weile als Bild in die Wohnung hängen oder so. Also wunderbar gemacht. Und ich war erst von dem Trailer, den ich zuerst sah, vor einer Weile nicht ganz so überzeugt von dem Film, was die Ästhetik angeht. Wo ich sagte, da hat man vielleicht viel versucht und nicht viel gekonnt. Aber das hat sich beim Sehen des Films komplett nicht bestätigt. Also da ist es schon wert, sich angesehen zu werden, so rum.
So, dann wollen wir jetzt zum Creature Feature kommen, zu Boar aus Australien. Also zugegebenermaßen, also es ist kein besonders guter Film, ja. Es ist, aber Florian hat es auch im Programm so reingeschrieben, unser Festival Director, Hirn aus, Bier rein, und dafür war er dann gar nicht mal so dämlich, finde ich. Also die Effekte gleich mal, dieses Mega-Wildschwein, sicherlich als Hommage an Razorback von Russell Mulcahy aus den 80ern, auch australischer Film. Nett gemacht, so ähnlich wie bei Jaws. Man sieht das Monster nur so in Teilen. Man sieht nur dieses handgefertigte Mega-Gebiss, und das kommt dann noch schon recht gut rüber, wie du dann im rechten Bildrand einfach so einen 1 Meter langen Zahn siehst und so einen Hauer, wo das rote Fleisch runterhängt. Und ja, über die Charaktere braucht man nicht reden. Das ist wie bei Piranha oder so. Es ist austauschbar. Aber der Film macht schon auch Spaß, ne?
Also da würde ich dir ja widersprechen. Das tue ich ja dann auch in meiner Review. Diese Kollateralopfer. Das Paar am Anfang im Auto, die Teenies, die campen gehen, die sind natürlich austauschbar, aber dort, wo es halt an die schnarchige Bevölkerung geht, aus diesem Pub oder an diese eine Familie, finde ich, versucht er schon gewisse Hintergründe auch zu malen, und das hat auch meiner Meinung nach Schauspieler erwischt, die nicht ganz so, Bill Moseley etc., qualitativ hinter der Leistung vieler Horrorfilme, also die sind weit voraus, würde ich halt eher sagen, dass man mit denen ein bisschen was verbindet, gerade mit den alten Käuzen, wenn man zwar kaum jedes zweite Wort nur versteht, wegen dem schweren australischen Akzent. Ja, hätten wir uns zumindest einen kleinen Untertitel gewünscht, weil alles, was so zwischen Mate und so kommt, das wird schon ganz schön schwer. Also ich fand immer da, es ist ein bisschen ein Bruch, wo er halt auch einen Computer einsetzen muss, um das Schwein ein bisschen dynamischer zu zeigen. Das, was Russell Mulcahy damals einfach nicht konnte und da Dynamik anders kreieren musste, macht man heutzutage mit dem Computer, und dann wird's ein bisschen cheesy. Aber ansonsten, der Film ist auch gar nicht so lustig, wie manch einer versucht hätte, ihn vielleicht zu machen. Ich glaube, er hat ihn nicht zwanghaft versucht, auf Fansblätter à la Sci-Fi Channel oder so getrimmt, sondern hat das schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betrieben, und das rechne ich ihn trotzdem recht hoch an.
Man sieht es auch generell bei der gesamten Gestaltung, das heißt die Kamera und so weiter. Da sieht man, Das ist jetzt keiner von diesen Asylum-Filmen oder irgendwas. Da ist eine Idee dahinter, die Kamera ist in Bewegung und bietet auch Blickwinkel an, wo man sagt, da hat man jetzt nicht nur mal kurz die Kamera aufgestellt und gesagt, das machen wir mal hier 30 Sekunden die Szene und dann ab ins Kopierwerk, sondern hier hat man doch auch sehr professionell und mit den Willen, trotz der niederen Thematik, einen anspruchsvoll handwerklichen Film zu machen. Also das muss man dem Film schon zusagen. Also das heißt, er ist tatsächlich eher auf der Welle von diesen ganzen Horrorfilme aus den 70er und 80er Jahren, die ja auch mit einem gewissen Anspruch technisch gemacht wurden, weil damals alle Filme so gemacht wurden, auch die schlechten, die meisten zumindest. Und das ist hier eben auch, und vielleicht auch gerade deshalb hat der Film ja auch einen großen internationalen Verleih bekommen. Das war jetzt mal ganz witzig gewesen auf dem Festival, wo eigentlich viele Independent-Filme laufen und eigentlich immer nur ganz kleine Studios am Anfang ihre Teaser anbieten und auf einmal kommt dann der große Globus, ja, und Universal zieht an einem vorbei und es war dann auch ein sehr komisches Gefühl. Man sitzt 3 Tage im Kino, sieht auch gute Filme, aber das war so der erste, der einen internationalen Major als Verleih jetzt schon hat und das war halt auch interessant, auf einmal, hallo, Big Five. Ja, also ich fand den Film handwerklich gut, ich fand die Computereffekte waren am Anfang hin und wieder fragwürdig, teilweise gut gelungen und auch in Kombination mit dem Real Creature Effekten doch gut gelungen und auch von der Stimmung her wirklich. Man erkennt das immer, ein australischer Film. Ist auch egal, was man guckt. Ob man jetzt tatsächlich auch Crocodile Dundee sieht, jetzt ja woanders angesiedelt ist, ob man jetzt Razorback guckt oder den, oder selbst diese Outback-Slasher-Filme. Der australische Film lässt sich an der Stimmung her eigentlich schon ganz gut erkennen. Ja, auch wenn man jetzt nicht im Original guckt und eben hört. Und eben, klar, die sprechen da alle so ein wie hätte ich beinahe ein österreichisches Englisch gesagt, ein australisches. Also durchaus, ja, taugt eigentlich nicht nur zum Partyfilm. Wenn man das ernst meint als Fan von Tierhorrorn, ist dieser Film auf jeden Fall einen Blick wert.
Also können wir sagen, dass die 4 Filme, die wir gesehen haben, Splintered als Director Spotlight mit einigen Abstrichen, wenn er hier vielleicht nochmal ordentlich im Recut rauskommt, aber zumindest die anderen 3 alle mal empfehlenswert sind auf ihre Weise. Damit schließen wir unseren 3. Podcast und freuen uns heute tierisch auf 3 Filme und nicht zuletzt auf Mandy, auch wenn Nicolas Cage ja leider nicht dabei sein kann.
Und dein kommendes Interview, Teil 2 mit...
Das haben wir ja schon angekündigt, Chad, genau. Mit Chad Archibald, der kommt dort auch noch. Ja, bis dann, tschüss. Tschüss.